DRS1 Treffpunkt. Wir haben vorher gehört, wie heute Landkarten entstehen. Jetzt machen wir eine Reise mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Wie ist es eigentlich zu den ersten Karten gekommen in unserem Land und wie haben die ausgesehen? Auskunft zu diesen Fragen kann uns mein nächster Gast geben. Er ist Leiter von der Arbeitsgruppe Kartengeschichte von der Schweizerischen Gesellschaft für Kartografie und wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Swiss Topo. Es ist das der Martin Rickenbacher. Guten Tag, Herr Rickenbacher.
Guten Tag, Herr Fohler.
Ihr habt hier ganz viele Kartenmaterial mit ins Studio gebracht. Als erstes jetzt hier vor uns auf dem Tisch gerade eine Karte, wo man eigentlich im ersten Moment gar nicht so ein als Karte wahrnimmt. Mir geht das so. Es ist sehr viel blaue Flecken hat's drauf. Es hat grüne Flecken drauf, die dann nachher eben so höher darstellen. Und wenn man ein bisschen genauer schaut, viele Flüsse und auch Kirchen sind überall eingezeichnet. Was ist das für eine Karte?
Das ist die Karte von der Eidgenossenschaft, die der Konrad Dürst 1497 gezeichnet hat. Es ist eine handzeichnete Karte, ein Kartenmanuskript, wie wir sagen. Das Blaue und das Grüne, das gehört natürlich zu der Landschaft. Und wenn Sie Kille sehen, das gehört eigentlich auch zur Landschaft von der damaligen Zeit.
Aber hallo, da ist ja Bern im Süden.
Ja, das ist so. Die Karte ist nach Süden orientiert. Die ganze Nordorientierung der Karte hat sich eigentlich erst im Verlauf der Zeit entwickelt und das ist hier im späten 15. Jahrhundert noch nicht der Fall.
Man muss sich fragen, was war denn vor dieser Karte gewesen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es hat schon vorher Karten gegeben, zum Beispiel die Peutingerschen Tafeln. Das ist eine römische Strassenkarte. Also wenn wir heute Strassenkarten machen, ist das eigentlich etwas, was die Römer schon gemacht haben. Die gibt es allerdings nur in einer Kopie aus dem 12. Jahrhundert in Wien, in der Nationalbibliothek. Also Sie sehen, es hat auch vorher schon Karten gegeben, aber die, die wir hier vor uns haben, ist eigentlich die erste Karte, wo ein Kartograf das Gefühl gehabt hat, das gehört jetzt auf ein Blatt. Das ist die Eidgenossenschaft.
Sieht irgendwie noch herzig aus, so auf einem Blatt, oder? Also, wie hätte man sich da überhaupt orientieren können? Wegen sie, so wie ich das zumindest jetzt wahrnehmen kann, nicht drinnen aufzeigt.
Gut, die Wege haben damals natürlich auch nicht so eine riesige Rolle gespielt, wie sie heute mit ihren Autobahnen haben. Aber damals ist natürlich das Grundbedürfnis ähnlich gewesen wie schon heute. Man hätte sich müssen in einer Landschaft zurechtfinden. Nur dürfen wir uns nicht vorstellen, dass hier die Leute draussen rumgelaufen wären mit dieser Karte in der Hand. Das war eine Karte für die Wissenschaft.
Und woher hat man die Daten gehabt? Wir haben vorher gehört, wie das heutzutage funktioniert mit dem Flugzeug, wo von oben runter fotografiert wird, digital. Wie hat man damals für eine solche erste Schweizer Karte zusammenzustellen geschafft?
Der Dürst war Arzt und Astronom. Er hat also quasi sich nach den Sternen orientiert und er hat die Position von gewissen Punkten astronomisch bestimmt. Das ist seine eigene Messung, die er gemacht hat. Er hat aber vermutlich auch schon ältere Koordinaten von den ptolemäischen Vermessungen, vom Ptolemäus, hat er verwendet. Die sind damals natürlich immer noch vorhanden gewesen und auch publiziert worden. Und ich denke, das ist eine Zusammensetzung von verschiedensten Quellen, wo der Dürst auch eigens reingesteckt hat.
Wenn ihr das jetzt aus heutiger Sicht anschaut, Herr Rickenbacher, wie genau ist so eine Karte?
Ja, diese Karte ist natürlich schon sehr verzerrt. Also, wenn man hier jetzt eine Genauigkeitsanalyse machen würde, würde man sehen, dass das deformiertes Bild von der Eidgenossenschaft. Und Kartografiegeschichte von der Schweiz zeigt uns eigentlich, dass das immer weniger deformiert worden ist, je moderner das worden ist.
Ihr habt ja da noch ganz Haufen anderes Material mitgebracht, wenn wir uns vielleicht gerade auf eine nächste Karte konzentrieren. Die ist jetzt ein bisschen grösser hier auf unserem Tisch ausbreitet, wirkt jetzt in meinen Augen sehr schwarz.
Ja, das ist ja auch eine Karte, die dann schon im Kupferdruck publiziert worden ist. Das, was wir vorhin gesehen haben, ist eine Handzeichnung, ist also nicht vervielfältigt worden. Das hier ist jetzt aber auch 300 Jahre jünger als die Karte. Das ist nämlich die Karte von Meyer Weiss, die auf privater Basis finanziert worden ist.
Was war denn hier der Ansporn auf privater Basis, so Kartenmaterial aufwendig zusammenzustellen?
Der Johann Rudolf Meyer aus Aarau war ein reicher Seidenbandindustrieller, der sich übrigens selber sein Vermögen angeschafft hat. Und er hat eigentlich denkt, er möchte etwas im Sinn vom Gemeinnutz bewirken, indem dass er so eine Schweizer Karte in Auftrag gegeben hat. Das ist also nicht nur die Karte gewesen, er hat auch Josef Reinhardt Trachtenbilder malen von der Schweiz. Er ist bei der Lindt-Unternehmung einer der führenden Köpfe gewesen. Er ist Präsident gewesen von der Helvetischen Gesellschaft. Er ist bei der damaligen politischen Elite gewesen und er hat sich das aus dem eigenen Sack heraus geleistet.
Er war nicht Orientierungsläufer gewesen, oder?
Das wüsste ich jetzt nicht unbedingt, aber mindestens hat er ein Orientierungsbedürfnis gehabt.
Auf jeden Fall.
Und er das hat gesagt, ich will dem Mangel an schlechten Schweizer Karten abhelfen. Also ganz klar, dort hat man die Karten von heute noch nicht gehabt.
Und was da jetzt mir auch wieder auffällt, jetzt stimmt's wieder, oder? Also jetzt ist es Norden ausgerichtet, so wie wir es heute haben.
Jawohl, das ist also.
Oder ist das nicht richtig, wenn ich sage, es stimmt?
Also stimmen würde ich es jetzt nicht sagen, es ist nach der heutigen Mode schon gemacht, eben, dass Norden oben ist. Das sind eigentlich Konventionen. Sie können ja auch sagen, Süden mit der Sonne ist, kann oben sein. Einfach, das ist eine kartografische Konvention, wo sich da oben Meier und auch schon die Vorgängerkarte vom Scheuchzer von 1712 schon abzeichnet hat in der Schweiz.
So, wenn wir es einfach gewonnen sind, oder? Wenn wir da vielleicht jetzt eins weitergehen, es wird doch immer dunkler über den Bergen. Aber das ist auch von dem Druck, oder von dem Kupferdruck.
Ja, nein, der Kupferdruck an sich wäre nicht dunkel. Das, was wir hier sehen, ist eben nicht der Kupferdruck selber, sondern das ist ein Plot. Also, da ist natürlich unser heutiger Plotter nicht so schön. Wenn wir jetzt das Kartenoriginal hier hätten, sehe ich das überhaupt nicht so schwarz drin, sondern sehr ästhetisch. Das ist die Dufour-Karte, die wir hier anschauen. Der Dufour hat im Auftrag von der Tagsatzung das erste Kartenwerk, das offizielle, das ist der Anfang von der Schweizer Kartografie, von der amtlichen Kartografie, wo er um 1832 angefangen hat mit diesen Arbeiten.
Und da ist dann nachher die Genauigkeit frappant in die Höhe, oder?
Jawohl, da kommt die Genauigkeit rein. Und die Genauigkeit besteht erstens einmal aus einer soliden geodätischen Grundlage. Man hat also Punkte vermessen, man hat ein Triangulationsnetz gemacht. Die Leistung vom Dufour seinen Ingenieuren ist die grosse geodätische Leistung, dass sie die Alpen trigonometrisch überwunden haben. Sie haben also ein Triangulationsnetz, ein Dreiecksnetz gelegt, das die Nordschweiz mit dem Tessin verbunden hat.
Können wir noch schnell ein bisschen weiter schauen in der Geschichte, wenn wir vielleicht uns mal konzentrieren wollen, auch zu schauen, wie die Schweiz und wie die Städte auch gewachsen sind. Wir haben hier eine Zürcher Karte, oder?
Die Stadt Zürich. Das ist die Grundlage von dieser Dufour-Karte. Das ist die Karte von Johannes Wild, der im Auftrag vom Kanton Zürich die Grundlagen quasi geschaffen hat für die Dufour-Karte. Wenn Sie jetzt diese Karte anschauen, noch sehen Sie hier noch ein weitgehend unüberbautes Seilfeld. Sie haben angefangen die Spanische Brötlibahn, die hier in den heutigen Hauptbahnhof einfährt. Aber Sie haben die Linie Richtung Oerlikon, haben Sie erst im Bleistift vorskizziert, wie der später reinkommt.
Und die Ausgabe von dieser Karte ist, das Datum, ist das noch immer angegeben?
Ausgabe ist nicht das richtige Wort. Das ist ein Handzeichen. Das ist gar nie publiziert worden. Wissen Sie?
Ah, das ist die Basis, und nachher kommt die Karte raus.
Genau. Und das hätte man müssen in Hunderttausiger reduzieren und dann in Kupfer stechen. Das dann ist um 1870 rum, hat man dann die Originalaufnahmen von der Dufour-Karte in Form von der sogenannten Siegfried-Karte im Mittelland im Maßstab 1 zu 25'000 und im Alpengebiet im 1 zu 50'000 publiziert. Das sind also dann die Karten, die der SAC, die die Wissenschaft gefordert hat, dass man auch nicht das Gelände wie in der Dufour-Karte mit Schraffen darstellt, sondern wie wir es heute gewöhnt sind, mit Höhenkurven.
Es fällt auf, jetzt jedes Mal, wenn man wieder so ein bisschen die gleiche Gegend, jetzt hier konkret ist es die Stadt Zürich, so der Bereich zum Beispiel Oerlikon, wo wir uns hier befinden, im Radiostudio. Es hat immer wie mehr Häuser natürlich. Jeder Karte, die dazukommt, hat es immer wie mehr Häuser.
Jawohl, das ist natürlich so. Eine Landschaft, die lebt, die muss auch in ihrer Lebendigkeit im Kartenbild wiedergegeben werden. Das heisst, die Kartografen haben ständig Arbeit. Denen geht die Arbeit nicht aus. Ich habe in meiner Berufstätigkeit schon Leute gesehen, die immer gesagt haben, können wir das schon wieder vermessen?
Das wäre doch das mal eins erledigen, oder?
Ja, genau, das ist eben nicht der Fall.
Voilà, das lebt.
Die Landschaft lebt, ja. Genau.
Das ist der Treffpunkt auf DRS1 Landkarte, woher und wohin unser Thema heute. Ich bin jetzt wieder beim Martin Rickenbacher und seinen Autokarten, wo wir hier diverse Versionen vor uns auf dem Pult haben. Der Martin Rickenbacher hat gesagt, er ist nicht nur ein Orientierungsläufer, sondern auch der Leiter von der Arbeitsgruppe Kartengeschichte von der Schweizerischen Gesellschaft für Kartentopographie und wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Swisstopo. Martin Rickenbacher, wenn wir jetzt unsere so eine alte Karte anschauen. Nehmen wir hier, nehmen jetzt einfach die hier zur Hand von Schwammedingen. Die ist aus welchem Jahr jetzt?
1870.
Was für einen Wert hat so eine alte Karte für euch? Zuerst mal vielleicht aus wissenschaftlicher Sicht.
Also ganz sicher für uns aus wissenschaftlicher Sicht ist, dass es eine Dokumentation von einem alten Landschaftszustand ist, was heute einfach nicht mehr gibt. Die Landschaft existiert in der Form, wie sie auf dieser Karte dargestellt ist, nicht mehr. Und von dem her gesehen ist eine Karte quasi ein Bestand, eine alte Karte ist ein Bestandteil von einem Landschaftsgedächtnis. Und das ist eigentlich auch das, was wir in neuerer Zeit erkannt haben, dass eigentlich alle die 20'000 Karten, die wir im Verlauf unserer Amtsgeschichte produziert haben, dass die einen immensen Wert darstellen in Form eben von einem sogenannten Landschaftsgedächtnis, könnte man das vereinfacht nennen.
Wie ist es mit dem finanziellen Wert? Gibt es da vielleicht auch Liebhaber, die sich solche Karten zutun wollen?
Selbstverständlich.
Als Wertanlage ja, vielleicht. Also,
ne? Die Frage ist durchaus berechtigt. Es ist nicht mein Spezialgebiet, aber es ist eine berechtigte Frage. Also ganz alte Karten von den ersten, die wir jetzt gesehen haben, wenn die überhaupt noch in Form von Druck auf dem Markt sind, dann sind die horrend teuer.
Was heisst das?
Das sind Geldanlagen. Ja, das,
also das,
das kann bis in die Millionen gehen.
Bis in Millionen?
Ja, also ich denke schon. Ich habe schon Telefone bekommen von Banken, von einer Bank, wo also
von einer Bank?
Von einem Mitarbeiter von einer Bank, ja. Muss ich sagen, wo sich interessiert, auch mit dem Aspekt, dass so eine Karte könnte einen Wert
darstellen.
Eine Anlage sein, ja.
Anstatt Aktien, ja. Vielleicht eine ja. Ganz ist gute
also,
Idee.
Wie gesagt, nicht mein Spezialgebiet, aber es gibt das auch das.
Wenn wir uns jetzt vielleicht ein Beispiel anschauen, was für Veränderungen löse ich jetzt hier feststellen? Also ich meine, ich sehe natürlich jetzt, wenn ich da drauf schaue und jetzt das Zürich-Oerlikon, oder, wo hier ein paar Häusli sind, ich weiss nicht, da wo wir jetzt uns befinden, an der Brunnhofstrasse, ich finde sie gar nicht, ich weiss gar nicht, ob die da schon... Ist die da schon drinnen?
Ja.
Da ist alles leer, da ist Feld und Wiese, oder?
Jawohl, Sie können es vereinfacht sagen, wenn Sie die alte Karte neben die neue heben, noch sehen sie auf, dass die neue viel schwärzer ist.
Ja.
Und schwarz heisst einfach überbaut. Und überbaut mit A, Gebäude und B, mit Strassen. Und C natürlich mit dem ganzen Verkehrsnetz, Eisenbahnen und so weiter.
Was macht man bei euch mit dem alten Kartenmaterial?
Also, wir haben es natürlich schon aus rein dokumentarischen Gründen haben wir natürlich von allen Erzeugnissen, die wir gemacht haben und auch von den Grundlagen, die haben wir natürlich archiviert. Bisher sind die eigentlich auch immer archiviert gewesen. Und erst in der neueren Zeit ist jetzt da die Erkenntnis bei uns auch auf strategischer Ebene gekommen, dass wir merken, dass halt auch die Dokumentation vom Landschaftszustand, vom früheren Landschaftszustand, Grundlage für das sogenannte Raummonitoring, dass das zu unserem Kerngeschäft gehört.
Aber gleich kann man sich natürlich fragen, was der dort mitmacht. Also, ich meine, wenn ihr jetzt seht, ja, da hat es noch Wiesen gehabt und jetzt ist alles verbaut, das ist ja dann fast das Einzige, was man daraus schliessen kann. Oder kann man mit dem etwas anfangen?
Wir selber nicht, aber unsere Aufgabe ist, dass wir die Grundlagen für die Leute zur Verfügung stellen, die diese Fragen haben.
Für wer zum Beispiel?
Zum Beispiel die Landesplaner oder die Geografen. All die Leute, die Veränderungsstudien machen müssen, wo es um Landschaftsveränderungen geht, denken sie an Altlastenkataster. Wenn sie Altlasten suchen müssen, müssen sie mit den alten Karten schauen, wo es Gruben gab. Und das sind Verdachtsorte. Und von dem her gesehen, finde ich, ist eben der Satz schon berechtigt, dass eine alte Karte ihren Wert eigentlich nie verliert.
Also, da können ja alle davon irgendwo profitieren, oder? Also, ist mir jetzt gar nicht in den Sinn gekommen, zum Beispiel das mit diesen Gruben, ne?
Ja, also, klar kann man, da können aber auch die Leute, die auch gerne wüssten, wo ihr Elternhaus zur Zeit von ihrer Geburt gewesen ist, die finden in alten Karten, finden sie quasi das Abbild von der Landschaft, dann, wenn sie auf die Welt gekommen sind.
Wie werden denn bei euch so alte Karten, die ja offenbar eben einen höheren Wert auch haben, gelagert? Sind die speziell aufgehoben?
Ja, ja, natürlich. Also das ist sehr speziell. Wir haben riesige Planschränke. Wir haben klimatisierte Räume, abgeschlossene Räume auch. Das ist also quasi vergleichbar mit einem grossen Tresor. Dort drinnen ist alles klimatisiert. Wir müssen auch konservatorische Massnahmen ergreifen. Vielleicht sowohl bei den Karten, aber vor allem jetzt auch bei den Luftbildern, die wir auch haben. Die haben chemische Zersetzungsprozesse und damit wir uns, wir haben nämlich 500'000 Aufnahmen, fotografische haben wir rund.
Also Luftbilder, das sind die aus dem Flugzeug raus, die wir ganz am Anfang besprochen haben,
ja, von der Sendung. Also Gesamtheit vielleicht von Luftbildern und terrestrischen Aufnahmen, weil in der Schweiz sind Topografen zuerst nicht in die Luft gegangen, sondern sie am Boden geblieben mit den Fotos. In den 20er Jahren, erst hat man, spät in 20er Jahren, hat man angefangen in die Luft gehen.
Und vorher da ist man einfach auf einer Hocker rauf, ja, und ist, ja, oben runter, genau, zeichnen.
Ja, ja, und fotografieren.
Auch. Schon, ja. Ja.
Eben die sogenannte terrestrische Fotogrammetrie ist eigentlich die Aufnahmemethode gewesen, wo ein grosser Teil vom Alpenraum aufgenommen worden ist damit.
Ihr habt jetzt die Luftaufnahmen angesprochen, dann müssen die auch speziell gepflegt werden, damit die nicht irgendwie kaputt gehen und am Schluss ist nichts mehr drauf.
Ja, genau das. Wir haben das Problem, dass in den Schachteln drinnen sich Zersetzungsprozesse fangen an zu abspielen, wo also wirklich die Filme gefährdet sind und da sind konservatorische Massnahmen angezeigt, wo wir müssen recht Geld investieren drin, damit wir das ist ganz wertvolles Kulturgut, weil das sind wirklich Dokumentationen vom Land.
Merkt man das ehrlich gesagt jetzt erst heute oder ist man da schon lange dran?
Also gerade das Zersetzungsproblem stellt sich jetzt schon in den letzten Jahren und es ist schon, Sie sprechen eine Frage an, die vielleicht mit unserem Berufsstand zu tun hat. Wir Ingenieure denken in der Gegenwart und in der Zukunft und wenn mal etwas gemacht ist, dann ist es gleich alt. Mhm. Und bei uns braucht es jetzt eigentlich auch eine gewisse Erkenntnis, dass wir die geschichtliche Dimension von unserer Tätigkeit fangen, in unsere Arbeit davon integrieren.
Das ist jetzt ein bisschen selbstkritisch auch betrachtet, oder? Ja. Dass man da gewisse Sachen vielleicht auch verpasst hat.
Ich würde nicht sagen verpasst. Man merkt jetzt einfach, dass es wirklich dringend wird, vor allem jetzt, und das sind ja eigentlich nicht wir die Führenden, das sind die Landesplaner, das sind alle die Leute, die sich mit der Zersiedelung vom Land beschäftigen, dass quasi da auch ein Bedürfnis besteht, dass wir unseren Anteil an dem Ganzen, nämlich Dokumentation von alten Landschaftszuständen, halt einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.
Martin Rickenbacher, spannenden Einblick, den ihr uns gebt in die Vergangenheit und in die Gegenwart von eurem Wissenschaftsgebiet. Vielen herzlichen Dank.